Für mich ist es richtig, Risiken einzugehen und damit den eigenen Weg zu gehen. Das zahlt sich für mich persönlich immer aus. Und wenn man dann den Luxus hat, eingebettet zu sein in einem sozialen Netz, das einen auffängt, hoch und tief, dann ist man richtig, richtig gut aufgestellt fürs Leben. In der Generation zum Glück ändert sich ganz, ganz viel, aber das, was unser Paket ist, ist immer noch eher still zu sein und Eitelkeit spielt eine große Rolle und eben gefällig zu sein. Und wenn man sagt Nein und sich wehrt, ist man ganz schnell anstrengend oder zickig und es kostet irgendwie mehr Aufwand und Wut wurde ja auch ganz, ist ja auch ein anderer Umgang bei Jungs und bei Mädchen gewesen. Ich finde es immer schwierig, sich so herauszustellen als Sheriff, die jetzt die Definition für was darf Humor hat. Und wenn da Menschen verletzt werden, ja, also wieso nicht auf der Welt, um Menschen zu verletzen? Das ist doch wohl klar. Also das sollte Konsens sein.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Überall da, wo ihr Podcast hört und Geschichten lauscht.
Hallo ihr Lieben, meine heutige Gästin hat eigentlich Anglistik und Geschichte studiert, ist dann aber durch Zufall und Umwege über die Schauspielerei in der Comedy-Branche gelandet. Heute arbeitet sie als Stand-up-Comedian und Autorin, hat schon ein erstes Buch veröffentlicht, ein zweites ist in der Mache und sie ist regelmäßig im deutschen Fernsehen zu sehen. Bitte begrüßt mit einem tosenden Applaus Lena Kupke.
Schön. Hallo. Ich muss, danke. Ich freue mich voll hier zu sein und ich muss kurz sagen, du hast einen Klebestreifen unterm Schuh.
Oh nein.
Wie viele Leute dachten im Publikum, ich kann nicht einmal, ne? Ja, gerne. Das hat die Technik.
Siehst du ihn mir kurz ab? Ja, und ich habe auch immer noch, das Preisschild klebt glaube ich auch noch unten drunter.
Ja, weil du die gleich wieder zurückschickst.
So, Lena, kommen wir zu den wirklich wichtigen Themen des Abends. Hey du, bevor wir über dich, über dein Leben, über all das sprechen, was dich so ausmacht, wie immer in diesem Podcast zuerst die Frage, Fenster oder Gang?
Fenster und auf jeden Fall so eine melodramatische Playlist und einfach noch einmal über alle Fehler, die man jemals gemacht hat, nachdenken.
Hast du jemals Fehler gemacht?
Ja, klar.
Möchtest du an dieser Stelle auch verraten, welche es sind?
Nee, Nee,
das geht nur, wenn du alleine diese Playlist hörst ja, und aus dem Fenster schaust.
Wenn ich Adele höre und rausgucke, da uns noch eine kleine Störung gibt bei der Bahn, dann bin ich richtig im Element.
Und was machst du, wenn du Pipi musst?
Okay, wow, ich wusste nicht, dass wir so basic anfangen. Dann stehe ich auf und gehe auf Toilette.
Gute Antwort. Nein, es gibt Leute, die sagen, ich sitze lieber am Gang, weil ich dann irgendwie freier bin und jederzeit aufs Klo gehen kann.
Ach so, ja, okay, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann natürlich, dass ich ganz platzeinnehmend auf einem Zweier alleine sitze, weil ich habe zu oft die Erfahrung gemacht, also ich fahre beruflich viel ICE, dass es einfach oft sehr eng ist und da ich bin auch sehr sensibel, was Gerüche angeht. Und da hat man unterschiedliche Vorstellungen. Und deswegen, wenn ich mir was wünschen könnte, dann so richtig unsympathischer Einstieg von mir. Aber so ist es, ja.
Ich glaube, da können sehr, sehr viele Menschen mit relaten. Ja. Und also gerade das Thema Gerüche. Übrigens, weißt du, was ich mich noch gefragt habe? Ob du abergläubisch, Gott, ich mache was mit Sprache, ne? Heißt es abergläubig oder gläubisch?
Ja, aber es kommt drauf an, wenn du in Köln bist, ist gläubisch.
Gläubisch.
Und wenn du hier im Niederrhein bist, gläubig.
Bist du's?
Ja, ich bin vom Niederrhein. Du, Comedy.
1-0 für dich, Lena. Ich meinte abergläubisch.
Nee.
Heute ist nämlich Freitag der 13.
Ja.
Deswegen, ich dachte, aber vielleicht müssen wir das
vorher
noch erklären.
Aber war sich auch uneins, was das bedeutet, ob das für manche Leute bedeutet, das Glück und für manche Pech. Wie ist das hier in Moers? Glück. Oh, ich liebe die Direktheit von Moers, das ist der ja. Niederrhein, ne? Ja. Gar keine Euphorie in der Stimme, einfach nur Glück.
Aber es ist ja auch schön, es bedeutet ja Glück, wir haben uns quasi heute kennengelernt und sitzen jetzt hier gemeinsam auf dieser Bühne. Das ist ja, also, mich macht das sehr glücklich.
Mich macht das auch,
ist Moment
gerade.
Macht euch das auch glücklich, Moers? So. Lena, du bist viel im Fernsehen unterwegs, viel in so Comedy-Roast-Shows auch, ne? Wo man so richtig schön...
Nee, Roast mache ich gar nicht.
Nee?
Nee, das sage ich immer ab. Also ich mache Stand-up, aber es gibt diese Roast-Battles, für alle, die nicht wissen, was das ist, wo man sich so liebevoll gegenseitig disst. Mhm. Das mache ich nicht mit. Das ist nicht mein Format. Ich mache dann meine eigenen Stand-up-Sachen.
Schade, ja. ich dachte, du könntest mich jetzt einfach roasten.
Weil liegt gar nicht in meiner Natur. Nee, weil ich denke immer so, dann würde ich dich vielleicht doch verletzen. Mhm. Und das ist nicht so mein Humor. Nein, ich will gar keinen Applaus dafür, weil das ist wirklich ein Handwerk und es gibt Unterschiede, ob Leute sich nur platt beleidigen oder ob sie das Handwerk beherrschen und dann ist das wirklich eine Hommage an die Person, weil man die Person studiert haben muss. Und wenn das noch auf freundschaftlicher Basis stattfindet, gibt es wirklich ganz, ganz positive, tolle Beispiele. Genau, das muss man wirklich differenzieren. Deswegen wollte ich da jetzt keinen Applaus herbeihaschen.
Voll gut. Du, wir haben gerade schon über Fenster oder Gang gesprochen. Ich würde gerne noch ein Entweder-Oder hinterherjagen.
Okay. Ja?
Weil dein erstes Buch, was ja vor 3 Jahren erschienen ist, heißt ja Wahrheit oder Pflicht, was ich übers Frausein gelernt habe. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, hier an diesem Abend in Moers, was würdest du sagen, Wahrheit oder Pflicht?
Pflicht.
Pflicht.
Richtig gut für so einen Podcast, ne?
Pflicht. Nö, also ich meine, ich habe ja vorher darüber nachgedacht. Ja,
du bist vorbereitet,
ich bin vorbereitet.
Das habe ich am Klebestreifen gerade gesehen.
damit ich meine Markierung wiederfinde. Eigentlich wollte ich dir jetzt eine Aufgabe stellen, wenn du schon Pflicht wählst.
Okay.
Hast du Bock?
Ja. Okay. Also ist jetzt auch der Niederrhein, der durchkommt in mir, aber eigentlich bin ich gerade on fire.
Bist du richtig on fire, ja. Ich dachte mir, vielleicht schaffst du es in 60 Sekunden, ein Paar in dem Publikum zu finden, was sich für uns einmal küsst. Einfach für die Liebe im Raum.
Du weißt immer noch, dass wir hier in Moers sind.
Ja, ich weiß. Das ist ja die Challenge.
Nee, das ist den Leuten viel zu viel gerade. Die haben alle 90% haben Angst, jetzt angesprochen zu werden.
Ja, ja, das ist ja das Gute
daran. Okay, machen wir dann. Dann brauche ich einmal Saarlicht. Ich bin eure Freundin, okay? Wir sind ein Team, vertraut mir.
Okay, so.
Du gibst mir ist das ein Rapper?
Okay, nein, er hat ein Zeichen gegeben, weil er einen Ehering hat.
Aber das Zeichen war, also ich no offense, aber du bist so Anfang 60 und hast so ein Rapper-Zeichen mir gezeigt. Okay, nein, das sind meine Vorurteile. Ich find's super. Okay, wie heißt ihr? Hallo Tobias. Birte, bist du damit einverstanden? Du kannst auch zwinkern. Okay, Birte ist damit einverstanden, dann bitte. Für Benny.
Oh. Wie schön. Applaus für Thomas und Birte.
Danke. Ich sag mal, im Namen von des ganzen Tobias. Publikums, Dankeschön an euch, weil alle sind jetzt froh, dass die deswegen nicht, also danke. Ihr habt euch geopfert. Danke.
Ja, und danke auch. Ja, du hast denen das eingebrockt. Du hättest ja auch sagen können, Wahrheit.
Okay. Sorry nochmal. Aber es sah sehr leidenschaftlich, auch ein bisschen zu leidenschaftlich aus, ehrlich gesagt.
Von hier oben war es eine gute Perspektive auf jeden Fall. Was ich übers Frausein gelernt habe, ist ja quasi der Titel deines Buchs. Was ist denn?
Der Untertitel.
Der Untertitel.
Den man immer so braucht. Das ist ja immer auch ein Dialog mit dem Verlag.
Mhm. Was würdest du denn sagen, was ist dein Fazit im Buch gewesen? Was hast du übers Frausein gelernt?
Also mein Fazit ist eigentlich so übers Menschsein, gar nicht so frauspezifisch, sondern was ich übers Frausein gelernt habe. Und es war eher so ein bisschen auf die Prämisse des Buches bezogen. Die handelt eben, das erste Kapitel fängt an, da bin ich 13 und es endet so Anfang, Mitte 30. Und was ich gelernt habe, ist, dass, ja jetzt, oh Gott, jetzt wird's ja super pathetisch und kitschig. Also, dass es für sich, für mich ist es richtig, Risiken einzugehen und damit den eigenen Weg zu gehen. Das zahlt sich für mich persönlich immer aus. Und wenn man dann den Luxus hat, eingebettet zu sein in einem sozialen Netz, das einen auffängt, hoch und tief, dann ist man richtig, richtig gut aufgestellt fürs Leben.
Ich wollte gerade sagen, das klang zwar pathetisch, aber auch sehr, sehr schön.
Ja.
Voll schön. Ja. Ich finde, und das hast du gemerkt, ja auch am Applaus, dass die Leute es ja auch schön finden. Du, und im Klappentext, da steht, es geht im Buch um Gefälligkeit, um Rebellion, um Unsicherheit, um Liebe, um Mut, um den Kampf, den eigenen Lebensentwurf zu leben. War dir das damals irgendwie so wichtig?
Das klingt natürlich jetzt wahnsinnig hochtrabend, ne? Und das ist natürlich auch ein Klappentext, der zum Verkauf anregen soll.
Und das mal so gut funktioniert.
Ja, also ich glaube so, also ich bin 1986 geboren und weiblich. Und meine Generation, das ist schon oft so, das beobachte ich jetzt in meiner Bubble, was Freundinnen angeht, Gefälligkeit war ein ganz großes Thema. Und ich merke das auch an der Stand-Up-Comedy. Und deswegen ist Stand-Up-Comedy in gewisser Weise für mich auch eine lebende Gender-Study, weil Frauen anders sozialisiert sind. Frauen sind in der Generation, zum Glück ändert sich ganz, ganz viel. Aber das, was unser Paket ist, ist immer noch eher still zu sein. Und Eitelkeit spielt eine große Rolle und eben gefällig zu sein. Und wenn man sagt Nein und sich wehrt, ist man ganz schnell anstrengend oder zickig. Und es kostet irgendwie mehr Aufwand. Und Wut wurde ja auch ganz... ist ja auch ein anderer Umgang bei Jungs und bei Mädchen gewesen. Und Gefälligkeit hat in meinem Leben auf jeden Fall auch eine große Rolle gespielt, tut's auch manchmal immer noch. Und natürlich wollte ich auch Erwartungen erfüllen, die an mich gestellt wurden. Also ich war auch, bin so einfach durch die Schule gelaufen, ne? Bin ein blondes Mädchen aus Dienstlaken. Denkt man, okay, das läuft alles so und läuft's ja auch. Ist ja eine absolute privilegierte Position. Und dann nach dem Studium zu sagen, ja, ich setze das jetzt nicht in die Tat um, sondern ich gehe jetzt so ein paar kreative Umwege, muss man halt Lust drauf haben, ne? Ja, während sich dann die anderen Leute, die erst Möbel kaufen und Reisen finanzieren, hängst du dann halt am Theater ab. Genau, muss ich halt, also alles ist eine Entscheidung und man trägt die Konsequenzen und so ist das ungefähr gemeint.
Du hast die Geschichte sicherlich auch schon, glaube ich, 100-mal erzählt und Leslie hat es in der Anmoderation kurz auch schon angerissen, aber magst du trotzdem nochmal erzählen, wie du quasi zu deinem ersten Comedy-Auftritt gekommen bist, weil es einfach so skurril ist?
Ja, also genau, das war so ein bisschen eine Entwicklung und zwar habe ich angefangen, selber Theaterstücke zu schreiben und die auch zu inszenieren und die waren schon witzig und da habe ich auch, ich habe auch selber mitgespielt, weil ich einfach ein Workaholic bin und weil ich, da habe ich schon gemerkt, ach krass, so funktioniert Comedy, okay. Und dann wusste ich so aus der Ferne, es gibt Stand-Up-Comedy, also ich kannte das aus Amerika und habe gedacht, ich finde das interessant, das zu konsumieren. Ich persönlich, für mich wäre es nichts, weil bin ich eine Teamplayerin, ich will gar nicht allein auf der Bühne stehen und so exponiert sein. Und zweitens sind mir die Themen ja viel zu privat, das ist ja gar nichts für mich. Und ich hatte es aber so im Hinterkopf und dann bin ich nach dem Theater, habe ich erstmal fürs Fernsehen geschrieben, um so ein bisschen Sicherheit zu haben und krankenversichert zu sein. Und dann bin ich tatsächlich in dieser Zeit zu einem Open Mic gegangen und der Moderator mit meiner besten Freundin und der Moderator hat gesagt, hey, eigentlich aus einem Witz heraus, uns ist gerade jemand abgesprungen, also wenn spontan jemand aus dem Publikum will, ist es ein Platz frei. Und dann hat meine beste Freundin mich angeguckt und gefragt, willst du jetzt Stand-Up ausprobieren? Und ich fühle mich wirklich auf der Bühne sehr, sehr wohl, aber ich habe wirklich gezittert und dachte, ich habe jetzt gar nichts vorbereitet und ich habe aber genickt.
Verdammt, und dann, so sind wir auch heute Abend hier gelandet.
Und dann hatte ich kurze Zeit später meinen ersten Auftritt und dachte, was mache ich denn jetzt? Und habe mich so ein bisschen gerettet, weil ich hatte in meinem Theaterstück so einen Monolog, der war witzig. Und dann habe ich mir den Monolog am Anfang geschnappt und danach habe ich improvisiert. Und es war ein unfassbar dankbarer Abend. Die Leute waren super nett und ich habe mich dann wirklich schockverliebt in Stand-Up-Comedy. Unverschämterweise war das auch noch ein guter Auftritt. Und dann bin ich wirklich von der Bühne gegangen und es war um mich geschehen. Und das war der Anfang, ja.
Voll gut, dass es so gekommen ist, dass da jemand ausgefallen ist. Wer weiß, was sonst irgendwie passiert wäre oder wie dein Weg sonst irgendwie gegangen wäre.
Das glaube ich nämlich nicht, weil wenn man sich entscheidet, dann macht man das. Mhm. Dann wäre es irgendwann später gekommen. Also ich glaube nicht, dass man auf so Chancen warten muss.
Aber sag mal, als quasi damals irgendwie so mehr oder weniger Quereinsteigerin, ne? Du hast irgendwann nämlich, glaube ich, auch mal irgendwo erzählt, du hast manchmal eine Unsicherheitenstimme im Kopf, die heißt Heike.
Nee, ich glaube, du meinst die Jutta.
Ist das Jutta? Okay. Ich dachte, deine Unsicherheitenstimme wäre die Heike.
Ach doch, ich habe auch eine Heike.
Du hast eine Heike.
Ich habe eine Heike, ne? Ja, nee, ich glaube, das hatte ich irgendwie in einem Stand-Up mal. Da ging es um irgendwas und dann habe ich gesagt, boah, ich höre direkt so eine Jutta, die sagt, wuhu, Stößchen. Aber die Heike gibt's auch, ja, klar. Okay.
Und ist es inspiriert von Menschen, die du dann wirklich kennst? Sind die so aus deiner Familie oder so?
Nee, aus meiner Familie nicht. Ja, klar, ist alles inspiriert. Also ist ja, das kennt ja jeder Mensch. Man trifft ja so, es gibt ja Stereotypen, manchmal haben die, ist da was Wahrhaftiges dran, manchmal nicht, meistens schon irgendwie. Und man begegnet Leuten und es war schon immer irgendwie so, hatte ich eine spielerische Art, das zu verarbeiten, was mir passiert, indem ich das einfach nachspiele. Und manchmal denke ich auch, es hilft mir das auch, so eine gewisse Distanz zu entwickeln, weil man dann ja so die Beobachterin ist und denkt, eigentlich, wenn ich jetzt nicht Teil dieser Situation wäre, ist es eigentlich total witzig gerade und man kann sich Sachen rausziehen. Aber ich sammle auch so Sätze zum Beispiel für Bücher oder so. Wenn ich so gute Sätze höre, dann denke ich, ah ja.
So in der Bahn oder im Café oder
zum Beispiel im Café, ja.
Okay. Ja. Aber du hast auch gesagt, es gibt auch die politisch Korrekte in deinem Kopf, das ist die Mareike.
Also ich mache das natürlich manchmal auch, Stand-up wird auch lebendiger, wenn man sagt, wenn man irgendwie so Figuren einfügt, nicht jetzt als Act-out, sondern einfach so ein konkretes Bild schafft, weil jeder kennt diese Figur. Jeder kennt eine Jutta, die ankommt und sagt, wuhu! Und jeder kennt eine Mareike, die ganz woke ist. So, ne? Und beide, das ist auch wertfrei gemeint, beide sind gut, aber man hat sofort so ein Bild im Kopf. Das hilft einfach dabei, dem so einen Namen zu geben.
Aber apropos politisch korrekte Mareike, ich würde gern mit dir tatsächlich nochmal über eine aktuelle Debatte auch sprechen. Luke Mockridge und seine Witze, da ist viel drüber diskutiert worden in den vergangenen Tagen. Die Witze, die er in einem Podcast gemacht hat über die Paralympics und eben auch insbesondere über Schwimmerinnen und Schwimmer ohne Arme. Würdest du sagen, Comedy hat Grenzen?
Also, erstmal muss ich dazu sagen, ich bin hier kein Sheriff, keine Kommissarin. Zweitens, ich habe den Podcast nicht gehört. Das als Basis. Um auf deine abstrakte Frage zu antworten, das heißt nicht, dass ich Befürworterin bin, überhaupt nicht. Ne? Ist nur neutraler Boden für das Gespräch, nicht als Position. Um die abstrakte Frage zu beantworten, darf Comedy alles? Also ich kann das, glaube ich, ich finde das anmaßend, wenn ich das beantworte. Ich kann das für mich persönlich beantworten, wie ich versuche, Comedy zu machen. Ich versuche, Comedy zu machen über die Themen, die mich betreffen. Weil dann weiß ich, wovon ich rede und dann verletze ich im schlimmsten Fall mich selber. Wenn man darüber weiter nachdenkt, sorry, weil das alles inkludiert. Ihr braucht jetzt nicht klatschen, weil das einfach alles inkludiert, ne? Ich finde das immer schwierig, sich so herauszustellen als Sheriff, die jetzt die Definition für was darf Humor hat. Ich bin auch nur eine Comedian, die aber einen anderen Ansatz hat, was Stand-up-Comedy bedeutet. Und wenn da Menschen verletzt werden, ja, also, wieso nicht auf der Welt, um Menschen zu verletzen? Das ist doch wohl klar. Also das sollte Konsens sein. Und ich finde, diese Frage ist für mich, erübrigt sich. Deswegen finde ich es irgendwie immer, also mich macht es eher traurig, dass diese Frage taucht ja immer wieder auf und wird dann auch immer an Comedians gerichtet, wo ich denke, naja Leute, also die AfD ist scheiße, das sind Nazis und man verletzt keine anderen Menschen. Also worüber reden wir hier? Das sollte eigentlich wirklich Konsens sein. Das ist mein Take dazu.
Total gut.
Und jetzt vielleicht auch so eher so handwerklich zu reden, finde ich es natürlich total spannend. Ich gucke auch gerne Stand-up-Comedy von Comedians, die sich mit sich selber beschäftigen, nicht aus so einem narzisstischen Grund, sondern einfach aus einer Reflektiertheit. Und wenn man sich da wiedererkennt, dann ist da, also man merkt, wenn etwas einen wahrhaftigen Kern hat, wenn da auch keine Autoren, Autorinnen hinterstecken, weil dann berührt Comedy und ist gleichzeitig witzig. Und das ist meine Lieblingskombi.
Und ich glaube, das kannst du aber übertragen, nicht nur auf die Comedy, sondern auf jede Form von Kunst, ne? Also auch auf Musik. Also mich berührt Musik auch, vor allem dann, wenn sie irgendwie ehrlich ist und wenn ich merke, da beschäftigt sich vielleicht jemand auch mit ähnlichen Themen wie ich, dann geht es bei mir auch viel, viel tiefer rein, als wenn ich merke, dass es irgendwie hat jetzt irgendjemand geschrieben in irgendeinem Writers Camp und jemand anders performt es oder so, ne? Also ich glaube auch da, in Bezug auf Musik, vielleicht auch in Bezug auf Kunst, kann man das, glaube ich, ganz gut übertragen.
Das wäre eigentlich eine interessante, in die Zukunft orientierte Gedanke, weil was ist, wenn KI Musik generiert, berührt einen das dann nicht mehr? Und ich glaube schon, dass einen das auch berühren kann, weil alles ja auch immer Projektionsfläche ist. Und es muss ja nur etwas, irgendein kleiner Ton oder irgendein kleines Wort mit dir resonieren und dann machst du sowieso deine eigene Projektion, deine eigene Geschichte daraus und du bist eigentlich berührt von deinen eigenen Emotionen.
Stimmt. Und das Gruselige ist, wir haben das tatsächlich bei 1Live mal getestet mit Kamrat. Der hat seinen neuen Song performt und dann nochmal einen Song performt, den eine KI für ihn erstellt hat. Und die HörerInnen fanden beides gut.
Siehst du? Ja.
So, also tatsächlich in der Tat irgendwie gruselig. Aber Lena, du machst ja nicht nur Comedy, sondern schreibst im Moment, das darf ich schon sagen, im Moment auch am zweiten Buch. Es wird ein Roman, ja? Darf ich das auch schon, ja, verraten? Darfst du denn schon überhaupt irgendwie sagen, worum es grob inhaltlich gehen wird in deinem Buch?
Ja, ich glaube echt nur ganz grob, sonst kriege ich Ärger. es ist auf jeden Fall eine weibliche Hauptfigur. Und die zieht vorübergehend, also sie wohnt in der Großstadt, ist Mitte 30 und muss vorübergehend wieder zu ihren Eltern zurück in die Kleinstadt ziehen. Und es ist eine Familiengeschichte, wie geht man damit um, mit so einer Zweckgemeinschaft, mit so einer Situation, die aus der Not heraus entstanden ist. Die Eltern haben auch gar keinen Bock, weil die sind auch in ihrem, also eingespielt, die haben ihre Routinen, die haben auch keine Lust, dass die Tochter da um 22 Uhr duscht und sich abendschließend irgendwie noch laut warm föhnt. Und was macht das auch mit ihr?
Machst du das? Nein. Dich warm föhnen? Okay, ich habe eine Freundin, die das wirklich,
ja,
macht.
Wirklich? Ja, wirklich? Ich auch. Ja. Das habe ich geklaut. Das hat mir meine Freundin erzählt, meinte, ich föhne mich warm. Und ich, was? Die föhnt sich wirklich, ja, vom Schlafengehen,
ja,
warm.
Ja. Ja. Das ist absurd, oder? Also quasi, es gibt auch so kleine Dinger, die man sich so dahin stellt. Also so Heizpilze, irgendwie so Heizgeräte.
Nee, die föhnt sich richtig, ja, doll warm, ja. Und genau, es geht so ein, genau, mit ganz, also ihr, genau, was passiert, wenn das Leben dir ein Beinchen stellt und du eben mal kurz nicht so funktionierst und wer ist da und wie arrangiert man sich dann so miteinander?
Und ganz wichtig nochmal, das ist nicht autobiografisch, es ist, nein, ein Roman und du schreibst, ja, es ohne Ghostwriterin.
Ja, ich schreibe alles selber, ja, ja.
Ist es so, dass einem das irgendwie oft, dass das Leute einem nicht glauben? Wird man damit konfrontiert manchmal?
Also ich bisher nicht, aber weil ich auch das Gefühl habe, weil mein Start ja war, ich habe Theaterstücke selber geschrieben, dann habe ich Stand-Up-Comedy selber geschrieben, mache ich jetzt immer noch, dann das erste Buch, dann war so klar, ah ja, die macht das schon alleine, die macht das selber, ja.
Ich habe aber neulich einen Post von dir bei Instagram gesehen, wie du mit einem, ich glaube, das war ein Kaffee oder mit irgendeinem Getränk in einem Café gesessen hast und gepostet hast, dass du gerade an deinem neuen Buch eben arbeitest. Ist es tatsächlich so ein Schreibprozess immer so Schriftstellerinnen-Style, wie man sich das vorstellt? Also Lena sitzt irgendwie mit so einem Matcha-Latte irgendwo im Café in Köln und
schreibt. Ich wünsche, das wäre so. Das
ist schmerzhaft.
Ich wünsche, das wäre so. Nee, da habe ich mich tatsächlich versucht, selber zu überlisten, weil ich zu Hause einfach nichts gemacht habe. Ich habe zu Hause viel gestarrt und viel durch Instagram gescrollt.
Auf dem Bildschirm gestarrt.
Ja, oder einfach gegen so eine Wand. Und dachte, ah, krass, jetzt habe ich ja wieder 2 Stunden weniger. Boah, jetzt wird's eng, ne? Ja, jetzt mache ich erstmal einen Kaffee. Boah, jetzt muss ich auf Toilette vom Kaffee. Eieiei, nochmal gucken, was war. So, und dann dachte ich mir immer, ich habe mich einfach so selber erzogen und selber an die Hand genommen. Hey, das wird so nichts, du musst jetzt mal in einen Kaffee gehen. Und das hat auch ganz gut funktioniert, weil einfach um mich herum Leute saßen, die auch gearbeitet haben. Nee, aber das hat unterschiedliche Phasen und man muss sich da einfach disziplinieren und das halt einfach machen. Und bei mir Druck. Ich brauche Druck und eine Deadline. Also ohne Druck würde ich nichts machen. Ich brauche auch einen Rahmen. Also ich wäre jetzt auch keine Autorin, die so romantisch einfach für sich ein Buch schreibt und sich zurückzieht. Nee, weil ich brauche wirklich einen verbindlichen Rahmen und auch Druck, Zeitdruck.
Ist es denn tatsächlich bei so einem Buchschreibeprozess anders, als wenn du ein Comedy-Programm schreibst?
Ja, extrem. Ja? Also ich finde jetzt schon, das erste Buch war ja ein Sachbuch, das hat sich echt in sehr kurzer Zeit runtergeschrieben. Jetzt ein Roman, hat ja eine ganz andere Dramaturgie. Man erfindet ja Figuren, man muss sich überlegen, wie entwickelt sich jede einzelne Figur, wie entwickelt sich der Plot. Also es ist viel komplexer. Und grundsätzlich ist das eher eine Schreibarbeit, auch eine echt einsame Arbeit. Also finde ich auch, das ist auch manchmal traurig, wenn man wirklich einsam ist, sei denn man geht ins Café. Und Stand-Up-Comedy ist ja, also das ist ja das Besondere an dieser Kunstform, die entsteht live auf der Bühne. Du kannst die nur live auf der Bühne lernen. Deswegen ist das echt mutig und das gerade auch für Newcomerinnen, die auf das erste Mal den Auftritt haben, nur weil sie und denken, oh, ich bin witzig, ich probiere das, weil im Gegensatz zu allen anderen Kunstformen merkst du das in dem Moment live auf der Bühne. Weil wenn du zum Beispiel malst, dann bist du beschützt in deinem Atelier und du überlegst dir, jetzt mache ich eine Ausstellung. Okay, jetzt habe ich einen Punkt erreicht. Aber ein Witz, ein Joke musst du testen. Und du gehst nur mit dem Gedanken, dass du denkst, das ist irgendwie witzig, gehst du auf die Bühne und dann erzählst du das und dann merkst du am Feedback, nee, da bin ich wohl die Einzige, die das witzig fand. Oder es finden noch andere Leute. Und dann muss man danach wieder an dem Material arbeiten und immer wieder arbeiten.
Das ist wiederum der Vorteil, wenn man auf Bühnen ist. Also das werde ich ja tatsächlich auch oft gefragt, was für mich irgendwie was angenehmer ist, auf einer Bühne zu stehen und zu moderieren oder im Radio. Und es hat alles Vor- und Nachteile. Aber das große Problem im Radio ist, du erzählst einen Witz und du weißt nicht, ob er gezündet hat.
Ja,
es kommt keine Reaktion.
Ist das auch befreiend, weil du ja so geschützt bist? Also wie so ein Kind im Kinderzimmer, was einfach denkt, ich habe gerade so ein 2000er Publikum.
So eine Bühne, ne? Ja, und bin jetzt Musical-Darsteller. Ja. Das war ich dann früher in meinem Kinderzimmer. Dachte ich auch immer, ich mache jetzt hier meine eigene Mini-Playback-Show so ungefähr. Vielleicht ist es befreiender, aber gleichzeitig weißt du halt eben nicht, hat es funktioniert, ne? Und kann ich den irgendwie nochmal
bringen? Aber hast du keine Redakteure oder Redakteurin um dich herum, die dann dir Feedback geben?
Doch, aber die sind so von der Euphorie, vom Euphorie-Level so ein bisschen wie die Leute hier in Moers. Ja. Genau, das ist die Reaktion, die kommt, wenn ich einen Witz gemacht habe.
Die sind voll da, die sind richtig aufmerksam.
Aber sag mal, wenn ich tatsächlich manchmal aber auch so Moderationen schreibe, dann sitze ich manchmal wie du da und starre und dann kommt irgendwie keine Idee und kein Gag. Und bei mir ist es dann tatsächlich, wenn ich aufs Klo gehe. Also wenn ich diesen
Du liebst das Klo-Thema, ne?
Nein.
Das ist also deine erste Frage. Was machst du, wenn du Pipi machen musst?
Es ist einfach, ne, weil, aber wenn ich so am Schreibtisch im Großraumbüro sitze, dann ist es der einzige Raum im Großraumbüro, wo es mal still ist für einen Moment. Und wo einfach auch nochmal Ideen kommen. Und mir kommen dann tatsächlich am Pissoir die besten Ideen. Wo kommen dir deine besten Ideen, deine besten Gags?
Unter Druck auch. Und zwar, also so die groben Ideen kommen mir wirklich auch in Bewegung, irgendwie Fahrrad, Auto, gehen. Aber das Konkrete ist, wenn ich auf der Bühne was erzähle und merke, also es ist so ein bisschen wie beim Kochen, da fehlt jetzt Salz und Pfeffer, dann improvisiere ich was. Weil das ist so, also Impro ist meine Stärke. Also das hat auch Nachteile, weil ich deswegen mich selten vorbereite, weil ich weiß, am Ende wird es schon gut, aber da kommt dann der letzte Schliff dazu, weil ich dann merke, die haben jetzt nicht gelacht, dann muss ich irgendwas, erfinde und dann puff, kommt irgendwas.
Vielleicht sollte ich das mal ich bin noch bei diesem Fahrradfahren hängen geblieben. Mhm. Ich dachte, ich kann mir vielleicht einfach in die Redaktion so einen Hometrainer stellen.
Ja.
Weißt du, und dann irgendwie so mich so auspowern oder so ein Autofahrsimulator.
Was ist ein Autofahrsimulator?
Naja, es gibt doch so Sessel mit so Boxen, wo so Motorengeräusche rauskommen. Dann hat man vorne so ein Lenkrad.
Ja, da sehe ich dich.
Das ist so eine sehe ich mich auch total. Sag mal, ich habe mich so gefragt, wenn man Stand-up-Comedy macht oder Comedy ganz generell, ich habe so ein Stereotyp im Kopf, dass man quasi schon immer der Klassenclown in Anführungszeichen war.
Ich bin ja privat zurückhaltend. Also ich war überhaupt kein Klassenclown. Da hätte ich mich niemals getraut. Niemals, nein.
Mm-mm. Kannst du das aber jetzt quasi auch ein bisschen ausleben, was du manchmal privat vielleicht nicht ausleben kannst, auf der Bühne?
Jein. Also ich bin witzig, wenn ich mich wohlfühle im privaten Rahmen. Also das war schon immer so. Zu Hause, auch mit meinem Bruder, war ich unfassbar witzig. In der Schule, ich bin aber auch absolut nicht gern zur Schule gegangen, war ich ganz zurückhaltend. Und jetzt ist das mit der Comedy eher so, dass ich mich auf der Bühne total wohlfühle. Also mehr als wenn ich so im Supermarkt bin und ich treffe so jemanden und bin nicht vorbereitet, dann werde ich wirklich rot und mir ist das ganz unangenehm. Und eher die Bühne ist eher so wie so mein, ich fühle mich da wohl, fühle mich da zu Hause.
Voll schön, ja. Und das brauchst aber ja tatsächlich auch, weil du ja schon auch keine privaten Geschichten erzählst, ne? Aber zum Beispiel Periodengeschichten. Thema zum Beispiel, war zumindest schon mal Thema in einem Stand-Up-Programm bei dir.
Also ich erzähle schon persönliche Geschichten. Mhm. Doch, Stand-Up-Comedy bei mir ist auf jeden Fall aus einem persönlichen Anliegen heraus. Ja.
Und ich habe mich tatsächlich aber auch bei den Periodengeschichten nochmal gefragt, weil es diese Woche auch nochmal so groß Thema war. Katy Perry ist diese Woche bei den MTV Video Music Awards aufgetreten, hat so ein Hit-Medley ihrer größten Songs performt und dann gesagt, und das mache ich hier alles am ersten Tag meiner Periode.
Ja.
Und als ich das gesehen habe, musste ich an dich denken, warum auch immer. Also ich finde, Lena Kupke, Katy Perry, sorry, ist ja fast dasselbe.
Nee, das ist ganz peinlich jetzt. Lass uns das mal aufbrechen.
Nein, aber warum sagst du, es ist auch wichtig, auch solche Sachen auf einer Bühne zu erzählen?
Ich finde halt alles, nicht alles, aber vieles, was mit Scham behaftet ist und eigentlich natürlich ist, ist ja, das ist ja auch befreiend. Und wir, also jetzt wird es ein bisschen feministisch, aber wir leben halt im Patriarchat. Es ist einfach so. Und wir sind mit dem Zyklus auch nicht gut sozialisiert worden. Und das dann zum Thema zu machen, um einfach auch gerade jungen Mädchen zu sagen, hey, das ist normal und überhaupt so ein Verständnis zu kreieren, dass man als Frau vom Zyklus auch mit einer Laune betroffen ist, dass man das an der Haut merkt, dass man das am wie man sich wohlfühlt merkt, finde ich total wichtig. Also ich wäre froh gewesen, hätte ich das früher gewusst. Ne? Also ich bin schon gut aufgeklärt gewesen, wie man sich versorgt, aber was das wirklich, dass das bedeutet, dass ich durch einen Zyklus gehe jeden Monat und was das Woche für Woche bedeutet und dass es, wie ich mich fühle, gar nicht verrückt ist, sondern ganz normal und dass das alle Frauen haben, das finde ich total wichtig, das transparent zu machen. Und ich finde es manchmal auch verrückt oder absurd, dass so viel parallel stattfindet, was aber eben im Patriarchat nicht offen gelebt wird, weil wir halt einfach dann in unsere Gesellschaft anders strukturiert ist. Also alleine kriegt man Urlaub, wenn man Menstruation hat. Wir müssen Menstruationsartikel bezahlen. Wir müssen, wenn wir Mönchspfeffer brauchen, wenn wir Binden brauchen, wenn wir OBs brauchen, wenn wir Schmerztabletten brauchen, das müssen wir alles selber zahlen. Endometriose ist nicht gut erforscht und so viele Frauen sind betroffen. Und das sind einfach wichtige Themen.
Voll gut. Und das Schöne aber auch, dass es so toll ist, sie auch in Comedy verpacken zu können. Ja. Das ist einfach irgendwie toll. Lena, zum Schluss noch irgendwie eine Frage, die ich relativ häufig auch im Podcast stelle. Du schreibst gerade an deinem zweiten Buch. Du bist wahnsinnig häufig im Fernsehen zu sehen. Du hast neulich in einem Podcast erzählt, dass du inzwischen in den Speckgürtel von Köln gezogen bist, 5 Minuten vom Wald entfernt.
Ja, bin ich. Also ich ziehe jetzt wieder zurück.
Warst du einsam?
Ich habe jetzt wirklich 1,5 Jahre im Bergischen gewohnt und das war total toll, weil ich mag die Natur. Die Natur ist eine Ressource für mich, da zu sein. Ich hatte da gute Luft. Ich habe wirklich 5 Minuten vom Wald gewohnt und es war wie so ein mentaler Airbag, da einfach spazieren zu gehen und ich habe das sehr, sehr genossen. Aber jetzt ist wieder Zeit zurück nach Köln.
Zeit zurück, um in die City zu kommen. Gibt's was anderes, was du dir wünschst für dich ganz persönlich oder vielleicht für die Welt oder vielleicht für Mörs?
Okay, wow, das sind jetzt 3 große Fragen. Mhm. Ich wünsche mir was für Mörs natürlich, weil wir hier sind, dass ihr einen fantastischen Abend habt und dass ihr wisst, je mehr Liebe ihr gebt, desto wohler fühlen sich die Künstlerinnen. Also danke, dass ihr ein gutes Publikum wart. Und danke Comedy Arts, dass ihr sowas auf die Beine stellt, dass das nach Mörs kommt, dass ihr viele Leute einladet und dass wir einfach zusammen eine richtig schöne Zeit haben.
Das war, finde ich, ein richtig gutes Schlusswort. Aber jetzt hast du nicht gesagt, was du dir für dich persönlich noch wünschst.
Die verrate ich auch nicht.
Das ist auch völlig in Ordnung. Aber dann wünsche ich dir trotzdem, Lena, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen und dass wir uns irgendwann nochmal wiedersehen.
Ja, klar.
Wo du wieder zurück nach Köln ziehst. Toll, dass du meine Gästin warst.
Danke, dass ich da sein durfte. Es war
total
sehr, sehr schön.
Gerne. Einen fantastischen Applaus, Mörs, für Lena Kupke.
Und für Benny. Dankeschön.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Über das Leben, Liebe, Kummer, den Tod, Selbstzweifel und Ängste. Wünsche, Anregungen, Fragen, Kritik oder Ideen? Immer her damit. Über Instagram oder per Mail an post@bennybauerdick.de.